Sehr schön. Dann nehmen wir nach dem kurzen Intermezzo jetzt wieder die öffentliche Sitzung auf. Nächster Tagesordnungspunkt sind die Versicherungsverträge. Frau Schmerse.
Ja, auch wenn wir uns jetzt eine ganze Weile zu dem Thema gar nicht ausgetauscht hatten, ist gar nicht so überraschend viel passiert. Es sind zwei Dinge, die wir kurz nochmal durchgehen können, wobei wir an dem einen gestern im aktuellen ohnehin schon vorbeigekommen sind. Und zwar hat im Juni der ISB angefangen, zu überschussberechtigten Verträgen Entscheidungen zu treffen, die wir aber, genauso wie es am Ende entschieden wurde, auch im April hier schon mal diskutiert haben. Und zwar waren das drei Kernfragen, die da diskutiert wurden. Zum einen, sollte man überhaupt für überschussberechtigte Verträge separate Regelungen anpassen und anwenden? Da hat sich der ISB nach wie vor dafür entschieden, das zu machen, und zwar auf Basis dieses Variable Fee Approaches. Der wurde da nochmal bestätigt und entschieden. Im zweiten wurde dann der Anwendungsbereich des Ganzen, also die Scope-Frage, nochmal aufgegriffen. Und auch da gab es überhaupt keine neuen Überraschungen. Also das, was wir vorher besprochen hatten, was das da vorgeschlagen hatte, ist auch so nochmal durchgegangen. Das heißt, es soll ein definierter Anteil eines eindeutig bestimmten Pools vorliegen. Der Versicherungsnehmer soll einen substanziellen Anteil der Renditen erhalten. Und dieser substanzielle Anteil soll halt mit den Underlying Items schwanken. Das war genau die Scope-Abgrenzung, die auch zuvor vorgeschlagen wurde. Dritter Punkt, der entschieden wurde bei den direkt überschussberechtigten Verträgen, ist dann die Erfassung der Marge in der G&V. Und da hatte sich der ISB, wie es auch zuvor schon diskutiert wurde, dazu entschieden, das Ganze auf Basis des Zeitablaufs ziemlich straightforward zu machen. Gibt es zu dem ersten Block, auch wenn wir darüber schon mal gesprochen haben, irgendwie noch zusätzliche Anmerkungen oder Fragen oder etc. Ihrerseits? Oder ist das, also wir hatten das ja hier schon mal alles besprochen. Insofern ist das jetzt nicht viel Neues, außer dass es entschieden ist, vorläufig. Gibt es irgendwelche offenen Punkte?
Aber es muss ja recht strittig gewesen sein, wenn 5 das abgelehnt haben, oder? Wie darf ich das verstehen?
Ich weiß selber gar nicht mehr genau, was... also ich glaube, es ist halt immer noch dieses das Problem an dem A-Kriterium, woran es wahrscheinlich auch hapert, dass halt diese konkrete Abgrenzung wahrscheinlich einfach problematisch ist. Ich weiß auch gar nicht, wie das in der Praxis am Ende wirklich durchsetzbar ist oder wie das von den Unternehmen gemacht werden kann. Anderen Sachen sind, glaube ich, relativ unstrittig.
Also es drückt sich genau, was Sie sagten, Frau Schmerse, daran aus. Also der Ansatz selber, damit hat sich das ISB jetzt arrangiert, würde ich mal sagen. Einige, glaube ich, sind überzeugt davon, andere haben sich arrangiert. Aber man sieht, dass es dann eine klare Mehrheit jetzt dafür gab. Ich meine, das Modell war vor Ende 2012 letztendlich, vielleicht ein bisschen anders formuliert, aber ähnlich vom Inhalt auf der Agenda. Da wurde es 8-7 abgelehnt und jetzt ist es 13-1 angenommen worden. Also ich glaube, das ist soweit jetzt durch. Aber was noch nicht durch ist, der Anwendungsbereich. Und da entzündet sich auch, sage ich mal, noch die Diskussion mit den interessierten Parteien, insbesondere der Industrie. Weil eben unklar ist, was mit den überschussbekleideten Verträgen passiert, die nicht in den Anwendungsbereich dieses Variable-Fee-Ansatzes fallen, die aber ähnliche Charakteristika aufweisen, aber wie Sie eben sagten, Frau Schmerse, Schwierigkeiten haben, das Kriterium A zu erfüllen, weil nicht so klar identifizierbar ist aus Sicht des ISB bei einigen Vertragstypen, was die Underlying Items sind, also welche Assets fanden dann wirklich die Verträge und auch den Shareholder-Share. Und dann ist es natürlich schwierig, dann die Fair-Value-Bewegungen dieser Assets in der CSM aufgehen zu lassen, wenn man die Assets gar nicht identifizieren kann aus Sicht des ISB. Und deswegen sehen die eben da eine gewisse natürliche Grenze für den Ansatz. Die Frage ist halt, wo zieht man diese Grenze? Macht man das sehr auf Basis wirklich von einer Prüfung der rechtlichen Situation oder reicht es eben auch, dass man auf Basis von Past Practice aufzeigen kann, welche Assets hier zugeordnet werden, und ohne jetzt ins Detail zu gehen, also da gibt es dann jede Menge Detailfragen in bestimmten Konstellationen, wo man aus einer Business-Sicht sagen kann, das sind eigentlich Verträge, die funktionieren genau ähnlich, das kann man im Zeitablauf auch sehen. Aber in dem einen Land gibt es eben den rechtlichen Rahmen, der dazu führt, dass man das Kriterium erfüllt. In dem anderen Land fehlt dieser rechtliche oder vertragliche Rahmen. Und dann komme ich in ein anderes Modell. Das gefällt vielen nicht. weiterhin ist dann eben, wenn man außerhalb des Scopes ist, dann ist, hat das ISB zwar schon mal so eine Richtung vorgegeben, welche Richtung es gehen könnte dann, nämlich dass man eigentlich dann im allgemeinen Modell ist, ohne ein Unlocking der CSM für den Shareholder-Share der Underlying Items, aber die Discount Rate, die verwendet wird, die wird dann ja im Rahmen eines Effective-Yield-Ansatzes dafür hergenommen, um da gewisse Schwankungen ins OCI dann zu geben. Aber dieser Ansatz ist insgesamt noch sehr unausgereift. Den haben auch viele noch nicht gut verstanden. Da gibt es verschiedene Varianten. Das ISB schlägt jetzt die einfachste vor, die dann wieder zu sehr großen Bewegungen führt in der P&L und auch zu unökonomischen Ergebnissen aus Sicht vieler. Und deswegen entzündet sich an dem Anwendungsbereich eben noch Kritik und auch Pushback von vielen, die sagen, der Anwendungsbereich ist zu klein, so ist es nicht akzeptabel. Wir müssten den Anwendungsbereich größer machen, damit wir das ganze Modell kaufen. Und deswegen glaube ich, gibt es auch eine gewisse Zurückhaltung bei Board-Mitgliedern, das 1:1 jetzt durchzuwinken. Und das hat auch der Darryl Scott gesagt, dass es eben jetzt noch zwei größere Punkte gibt, die sie im Bereich überschussberechtigtes Geschäft bearbeiten müssen. Einerseits ist der Anwendungsbereich, den wirklich noch klarer zu setzen und da die Problemfälle zu diskutieren. Da wurde auch vom Board aktiv um Input gebeten, eben Problemfälle anzuliefern mit Vertragsbeispielen. Da wird in der Industrie dran gearbeitet. Und dann sich noch genauer zu überlegen, wenn man mal wenn man weiß, welche Verträge würden nicht reinfallen, wie könnte das Accounting dann aussehen für solche überschussberechtigten Verträge, die aber nicht diese Scope-Kriterien erfüllen. Und wie groß ist dann der Unterschied letztendlich im Performance Reporting in diesen Modell, das nennt sich dann Indirect Power Contracts versus die Verträge, die reinfallen, das sind die Direct Power Contracts. Und wie groß sind eigentlich die Unterschiede zwischen den beiden Modellen? Das ISB hat gesagt, die Unterschiede sollten nicht zu groß sein, sie wollen keinen Cliff-Effekt, das möchte keiner, aber vermutlich wird sich so ein Cliff-Effekt eher, vermute ich, schon ergeben. Und das muss man sich alles mal ansehen, zu sehen, ist es dann möglich, den Scope so zu erweitern, dass der Scope so breit ist, dass doch fast sehr viele Verträge reinfallen, dass die verbleibende Restmenge dann doch so klein ist, dass es akzeptabel ist. Oder für die Restmenge findet man ein Modell, das ein bisschen geschickter ist, wie das der derzeitige Vorschlag, sodass es auch akzeptabel ist. Also das ist noch eine Baustelle in dem ganzen Bereich, eine sehr wichtige.
Mich würden zwei Dinge interessieren. A, natürlich, welche 5 haben da abgelehnt? Wenn das natürlich nachher genau die Board Advisor wären, wäre das schlecht. Eine zweite Frage, bezogen mal, Roman, auf euer Haus. Du sagtest ja, ihr könnt jetzt mit der, sag ich mal, derzeitigen Spruchlage, wie sie beim ISB besteht, ganz gut leben. Vielleicht kannst du das anhand eures Portfolios mal deutlich machen, denn ich denke mal, dass man so eine direkte 1:1-Beziehung hat, das wird ja nur bei ganz bestimmten Vertragsformen der Fall sein, die, so wie ich verstanden habe, in Deutschland eher unüblich sind. Ja? Also das klassische Unit-Link-Geschäft. Wenn ich die ganz normalen Lebensversicherungspolicen mal nehme, das ist ein klassisches Lebensversicherungsgeschäft, habe ich da einen clearly identified Pool oder ist es nicht so, dass dort im Grunde genommen tatsächlich letztlich der Zugriff eigentlich auf sämtliche Kapitalanlagen geht? Und wenn es dort funktioniert, wenn das tatsächlich so sein sollte, schließt sich daran dann die Anschlussfrage an, wenn man sagt, okay, bei euch wäre dieser clearly identified Pool tatsächlich der wesentliche Teil der Kapitalanlagen. Wo ist dann genau das Problem bei denjenigen, die im Augenblick praktisch auf der anderen Seite des Gartenzauns landen? Kann man das so?
Ja, doch, das kann man schon so aufziehen. Versuchen wir die Frage zu beantworten. Tatsächlich ist es in Deutschland so, dass es ja nicht jetzt viele kleine Segregated Funds gibt dann für einzelne Portfolios, wo die Assets irgendwo ring-fenced, wie man schon sagt, sind und man wirklich sagen kann, das ist das Portfolio von Rentenversicherungen aus den Generationen, der Vertragsgeneration und hier sind die Assets dazu. Das gibt es nicht und wir hatten auch das mit dem ISB-Staff und Board-Member eben diskutiert, dass wir eigentlich einen großen Pool haben, in der Regel einen Deckungsstock, aus dem alle Verträge bedient werden beim Lebensversicherer. Es gibt nur wenige, die mehrere Deckungsstöcke aufmachen, die dann wiederum eben so ein clearly identifiable Pool wäre. Aber die regulatorischen Vorschriften sind so, dass wir letztlich aus dem Pool einen gewissen Prozentsatz zuteilen müssen, nämlich diese mindestens 90%. Und es ist jetzt nicht so, dass wir einzelne Verträge der Form diskriminieren, sodass wir zwar alle Assets in einem Pool haben und wir jetzt nicht sagen können, die Assets hinterlegen dem Portfolio, diesen Teilportfolio, aber wir können schon sagen, insgesamt aus diesen Assets, aus diesen gesamten Assets müssen wir zuteilen. Jetzt ist es so, die Assets bedecken nicht nur Versicherungsverträge, sondern die können vielleicht auch Pensionsrückstellungen bedecken oder Eigenkapital. Und das, was dann dafür anfällt, muss jetzt nicht zugeteilt werden. Aber solange wir diese Zuteilung proportional machen und sagen, wir haben 100 Asset Return, 80 davon kommt aus proportional gesehen aus Assets, die überschussberechtigte Verträge bedecken. Wir nehmen jetzt 80% und dann wenden wir die Überschussbeteiligungsregeln an und sagen, 90% muss der Versicherungsnehmer bekommen. Solange wir diese Proportionalität gewährleisten, und das ist letztendlich die Mechanik hier in Deutschland, solange ist es kein Problem für das IASB. Die hätten eher ein Problem, wenn wir sagen können, naja, in einem Jahr nehmen wir eben nur 50% von dem Gesamtreturn, und im nächsten Jahr nehmen wir wieder 100%. Dann würden die sagen, es ist eigentlich nicht klar identifizierbar. Weil implizit sind die Assets klar identifizierbar. Wir nehmen eben nicht nur 100% von jedem Asset Return, sondern vielleicht eben, wie jetzt mein Beispiel, nur 80. Aber eigentlich nehmen wir von jedem einzelnen Asset 80% vom Return, und das ist dann der Return der Clearly Identifiable Underlying Items.
Und Assets für nicht überschussbeteiligte Verträge, mhm. die werden dann separiert oder fließen die mit in den großen Topf, der dann
zu Ja, in der Regel sind bei einem Lebens-, bei einem Personenversicherer alle Verträge in Überschussquellen beteiligt. Mhm. Aber es gibt tatsächlich in Frankreich haben wir solche Fälle durchaus mehr, dass es überschussberechtigtes und nicht überschussberechtigtes Geschäft bei einem sehr signifikanten Ausmaß in einer Bilanz gibt, und dann gibt es schon ein bisschen hier solche Problemfälle. Aber im Gegenteil, also deswegen, die deutschen Verträge müssten eigentlich alle im Scope sein, das wird auch immer wieder bestätigt, das haben wir auch mal durchdekliniert. Aber die Verträge, die eben dann eher außerhalb des Scope sind, sind die, wo es eben keine vertragliche oder regulatorische Regel gibt, sondern es wirklich letztendlich volles Discretion ist vom Versicherer, was er Kapitalüberschüssen, Kapitalanlageüberschüssen zuteilt. Und das sind dann die sogenannten Universal Life Verträge, die in Amerika eben üblich sind, wo man sich daran orientiert, was so anfällt auf der Aktivseite an Returns, aber manchmal orientiert man sich auch stärker am Markt. Und man könnte auch mehr nehmen, wie an Kapitalanlageerträgen sich ergibt, oder auch deutlich weniger. Es gibt dort eigentlich nicht diesen klaren Link. Viele sagen ja, es gibt den Link dann eigentlich ökonomisch schon. Mal über mehrere Jahre kann ich schon aufzeigen, dass ich hier eben einen relativ stabilen Prozentsatz der Überschüsse zuteile. Aber, und das ist immer so die Denke vom IASB, die fragen dann immer, was passiert denn, wenn du jetzt 20% Überschuss machst in einem Jahr, kriegt dann auch der Versicherungsnehmer, sag ich mal, 18% Rendite in dem Jahr. Also, nee, der kriegt auch vielleicht nur 5%, dann kriegt er vielleicht ein bisschen mehr wie in einem schlechten Jahr. Und wenn man halt mal einen Verlust macht, kriegt er trotzdem immer noch was. Und irgendwo sieht man, der Link ist eben relativ schwach. Nur. Und das sieht das ISB dann halt als kritisch, als dass man dieses Very-Fee-Modell dann konzeptionell begründen kann. Aber oft ist es eben so, dass der Link ökonomisch, dass es schon sehr, sehr ähnlich letztendlich gemanagt wird, das Geschäft. Nicht ganz anders funktioniert. Ja. Das ist eine Problematik, die man einfach noch aufziehen muss und überlegen, ob man dieses Indirect-Par-Modell dann nicht in eine Richtung entwickelt, dass es dann in den Grenzfällen nicht so weit weg ist von dem Direct-Par. Das wäre wünschenswert, aber das ist nicht ganz einfach.
Zu der anderen Frage, wer die 5 Abweichler sind, da geht es mir natürlich nicht darum, jetzt praktisch irgendjemand an Pranger zu stellen, sondern eigentlich mehr zu wissen, haben diese ablehnenden Leute irgendwie einen bestimmten jurisdiktionellen Hintergrund? Also kommen die aus einer bestimmten Ecke, wo man sagt, da laufen eben die Verträge nun gerade anders und deswegen sind die nicht zufrieden mit der Lösung, die hier erarbeitet wird? Oder sind es halt rein konzeptionelle Bedenken, weil das, was ich, wenn ich lese, a clearly identified pool, würde ich zum Beispiel prima facie natürlich nie auf die Idee kommen, dass so etwas wie das, was hier in Deutschland passiert, also einem clearly identified pool entspricht. Also da hätte ich an der Stelle gesagt, da würde ich irgendwo tatsächlich mehr auf dieses, was du hast das Ringfencing genannt, im Grunde genommen gehen. Sind das Leute, die eben tatsächlich eher aus der Denke kommen, dass sie sagen, nee, ich möchte eigentlich schon einen relativ sichtbaren Gartenzaun haben und nicht so einen quasi gläsernen?
Also ein Wortführer, derjenige, der das Ganze kritisch gesehen hat vom Scope, war der Pat Finnegan, der ja letztendlich den amerikanischen Preparern auch nahe ist oder mit denen viel Austausch hat. Der sagt eigentlich, ich möchte eigentlich nicht diese zwei Modelle, Direct und Indirect Paar. Wir haben dann letztendlich ganz schön viele verschiedene Modelle. Man kann zwar irgendwo sagen, ja, das ist dann ein Modell immer noch, oder wir haben maximal zwei, einen Variable Fee Ansatz und dann das allgemeine Modell. Und im allgemeinen Modell gibt es halt dann auch paar Participating Contracts und für die müssen wir die Discount Rate dann eben unlocken mit so einem Effective Yield Ansatz. Aber letztendlich im Ergebnis haben wir dann den Variable Fee Ansatz. Auch innerhalb des Variable Fee Ansatzes kann man dann nochmal unterscheiden. In einer OCI-Welt, ob ich dann mit oder ohne OCI, und wenn ich OCI habe, ob ich mit der Current Period Book Yield, Current Book Yield, wie nennen Sie das jetzt, am ISB, kann ich aber auch nur unter bestimmten Umständen, oder ob ich auch dort einen Effective Yield nehmen sollte für den Zinsaufwand in der P&L, dann rutsche ich über den Gartenzaun und bin im Indirect-Paar-Modell, da nehme ich einen Effective Yield, wenn ich Participating Contracts habe, wenn es dann keine Participating mehr sind, dann nehme ich für den Zinsaufwand einen Locked-In-Interest-Rate, und darüber hinaus gibt es auch noch den Simplified-Approach für kurzfristiges Geschäft. Und die Grundidee von dem einen Modell, davon hat man sich natürlich sehr weit entfernt. Das darf man jetzt nicht nur dem ISB zurechnen, das ist natürlich auch ein Ergebnis der Diskussion über die letzten Jahre. Aber das hat den Pat Finnegan, glaube ich, gestört, und das wird auch insbesondere von der amerikanischen Industrie halt gepusht, sagen, wir wollen eigentlich ein Modell für Participating Contracts. Aber das ist eigentlich auch die Meinung vom CFO-Forum. Ja. Weil der Vorschlag, den das CFO-Forum gemacht hat, war eigentlich das Variable-Fee-Modell für alle Participating Contracts. Dass das ISB sozusagen jetzt das in zwei Töpfe unterteilt, schmeckt kaum einen. Ich persönlich kann die Argumentation schon nachvollziehen, dass die Schwierigkeiten haben, für alle Verträge, wo ich irgendwo eine Asset-Abhängigkeit der Policyholder-Cashflows attestieren kann, dass ich da dieses Variable-Fee-Modell anwende. Das liegt nicht auf der Hand. Und ich verstehe, dass man irgendwo ein Scope abgrenzen möchte. Wo der genau liegt, ich glaube, das ist noch ein bisschen offen, und die Gegenstimmen würde ich auch so interpretieren: Das Thema können wir jetzt noch nicht final schließen, und so hat sich auch die Industrie auch immer argumentiert, solange wir noch gar nicht wissen, was auf der anderen Seite des Gartenzauns passiert, geben wir hier keine finale Meinung ab, ob uns der Scope passt oder nicht. Und ich glaube, vor dem Hintergrund muss man sehen, dass die Entscheidung so ein bisschen wackelig war.
Ja, also ich glaube auch, dass der ISB, was es ja auch zeigt, nicht ganz zufrieden ist, weil ja der Ansatz ja schon mal war, gleichartige Verträge auch gleichartig zu bilanzieren, wovon wir ja wieder damit weggerückt sind. Und ich glaube, das ist halt wirklich das Problem, dass man eben die Ermessensbehafteten eben raushaben will, aber am Ende würden sie theoretisch gleich bilanziert werden sollen, was ja aber in dem Moment eben nicht passiert.
Aber dann ist die Frage, wie gleichartig ist gleichartig eben tatsächlich? Also wenn ich sage, sie sind rechtlich unterschiedlich, wirken aber wirtschaftlich ähnlich, dann ist die Frage, welchem Prinzip gebe ich jetzt mehr Raum? Also ja, das eine ist intersubjektiv nachprüfbar, das andere kann ich nur im Zeitablauf irgendwo prüfen, und wenn ich Schockszenarien habe, dann macht sich wahrscheinlich der Unterschied bemerkbar. Ja, das ist genau das, was du gesagt hast. Wenn man exzellentes Jahr kommt, ja, dann stelle ich auf einmal fest, nö, da geht der Versicherungsnehmer nicht mit. Ja, und wenn ich ein exorbitant schlechtes habe, dann geht der Versicherungsnehmer auch nicht mit. Also das ist dann irgendwo etwas, wo man sagt, da passt irgendwas nicht so richtig. Ja,
ja, es ist nur dann so, wenn man nach Deutschland sieht, da haben wir ja sehr konstante, leider konstant fallend, im Moment Überschussbeteiligung. Wie kann das sein, wenn man eigentlich relativ direkt den Policy oder den Versicherungsnehmer beteiligen muss mit mindestens 90%? Ja, wir haben ja dann nochmal eine Zwischenebene mit der Rückstellung für Beitragsrückerstattung, in die erstmal die Überschüsse allokiert werden, und aus diesem Zwischenspeicher bedient man sich dann, um auch die Ergebnisse im Sinne des Kunden irgendwo zu glätten und zu stabilisieren. Das Das ISB ist wiederum kein Problem, weil die Zuteilung in die Rückstellung für Beitragsrückerstattung ist zwar nicht auf einen Individualvertrag, aber es ist dann in der Sphäre der Versicherungsnehmer und damit ist es okay. Aber da hat man halt einen gewissen Modus gefunden, das passt jetzt dann recht gut hier in diese Welt oder damit kann man gut umgehen. Aber ein Unterschied, wo wir sagen, der Vertrag ist wahrscheinlich eher außerhalb des Scopes, sind Schweizer Lebensversicherungsverträge, wo es eben keine 90% Mindestbeteiligung gibt. Und hier werden zwar, es funktioniert letztendlich wie im deutschen Umfeld, aber es ist eben, es gibt keine entsprechende Verordnung von der Aufsicht für gewisse Vertragstypen zumindest. Und da würde man sagen, es ist eben dieses Share, der ist nirgends fixiert, vertraglich, weder im Vertrag noch in anderen rechtlich bindenden Dokumenten. Hier müsste man jetzt tatsächlich die Verträge irgendwo anpassen. Und da ist jetzt die Frage, reicht es vielleicht auch, wenn ich sage, ich habe hier dieses Verkaufsdokument, wo ich aufzeige in der Vergangenheit, wie viel ich immer zugeteilt habe und ist dann die Erwartungshaltung des Kunden, ist die ausreichend, dass man so eine Art Constructive Obligation hat. Also in dieser ganzen Diskussion, auf dieser Ebene sind wir, reicht die Constructive Obligation, ist das reicht die Erwartungshaltung des Kunden, ist das eine, ja, muss es eine rechtliche Verpflichtung sein oder eine Constructive? Und das in dem Bereich wird sehr schwammig, auch in anderen Bilanzierungsfragen. Und da genau wühlt man jetzt so ein bisschen.
Unabhängig von den Sachen, die da halt wahrscheinlich noch zu konkretisieren sind, ist halt beim IASB in den September-Oktober-Sitzungen geplant, nochmal den Zinsaufwand bei Überschussberechtigten dann nochmal zu analysieren. Und dann ist auch geplant, dass dieses Variable-Fee-Modell neben dem Grundmodell nebeneinander zu stellen und dann nochmal zu gucken, welche Abgleichung vielleicht man auch auf die andere Seite nochmal mitnimmt und wahrscheinlich noch 20 andere Ansätze irgendwie rausfindet. Gibt es zu dem ersten Block sonst noch weitere Anmerkungen? Dann würde ich nochmal auf den zweiten Punkt zu sprechen kommen, was wir gestern ja auch schon mal im nicht öffentlichen Teil angesprochen hatten, und zwar, was der ISB gerade entschieden hat hinsichtlich des ungleichen Erstanwendungsdatums von IFRS 4 und IFRS 9. Der ISB hat halt probiert, einen Ansatz zu finden, der zum einen die Accounting Mismatches, die zusätzlichen, die entstehen, reduziert oder vermeiden kann, und zum zweiten aber auch die temporären Schwankungen, die in der Gewinn- und Verlustrechnung in der Übergangsphase quasi entstehen würden, zu adressieren. Ferner wollten sie halt einen Ansatz nehmen, der jetzt nicht dazu führt, dass man irgendwas einführen muss, was weder für IFRS 4 neu noch für IFRS 9 notwendig ist operationell. Und dass es natürlich auch auf Seiten der Abschlussadressaten irgendwie verständlich sein soll. Man hat da beim ISB halt zuerst geguckt, ob die bisher bestehenden Optionen in IFRS 4, das heißt Schattenbieter, Shadow Accounting, Verwendung von aktuellen Marktzinssätzen oder die Änderung der Rechnungslegungsmethode halt hilfreich wären, um das zu thematisieren, ist da aber schnell zu dem Schluss gekommen, dass das nicht ausreichen würde, und hat sich dann mit drei alternativen Ansätzen, sage ich mal, beschäftigt. Und zwar das eine, das Shadow Accounting auf den Anteil des Versicherers von den Vermögenswerten der Underlying Items anzupassen. Das war die eine Variante. Das zweite dann, das Shadow Accounting zu erweitern für den Non-Paar-Bereich. Und das dritte war dann die Variante, die wir auch gestern schon gehört haben, dass halt IFRS 9 ganz normal für Versicherer angewendet wird, aber halt der Effekt, der in der G&V entsteht, übers OCI zu puffern und quasi eine Anpassungsbuchung vorzunehmen. Damit würde man halt sicherstellen, dass halt die verbesserten Infos, die ja durch IFRS 9 bereitgestellt werden, halt vorliegen und halt die ganzen Accounting-Mismatches sowohl temporär als auch zusätzlich halt reduziert oder minimiert werden könnten. Das einzige, sag ich mal, operationelle Problem oder die Schwierigkeit, die da halt gesehen wurde, ist natürlich, dass man IAS 39 und IFRS 9 Systeme parallel fahren muss. Ist jetzt aber aus Sicht des ISB zumindest kein großer Mehraufwand, wie das in der Praxis wirklich ist. Ich weiß nicht, Herr Sauer, da können Sie auch gerne nochmal was zu sagen, ob das wirklich so ein geringes Problem, wie der ISB das einschätzt. Und also Sie sagen halt, dass man das Ganze unter der Voraussetzung dann macht, dass IFRS 4 angewendet wird und parallel zu IFRS 9, und dass es halt für die Vermögenswerte gilt, die eingangs nach IAS 39 halt zu Kost oder AFS kategorisiert wurden und durch die IFRS 9 Anwendung dann zum Verwehr P&L bewertet werden. Das war jetzt erstmal so eine High-Level-Entscheidung vom ISB. Die wollen sich jetzt September, Oktober damit beschäftigen, welche es jetzt genau da reinfallen sollen in diesen Ausnahmebereich. was man noch mit eventuellen Zusatzangaben anfordern müsste und was auch mit Asset-Transfers innerhalb der Gruppe passieren soll. Also das wurde von den Board-Membern auch nochmal angesprochen, dass man da schon nochmal eine Lösung braucht. Zusätzlich war doch nochmal das Deferral-Thema natürlich auch im Gespräch, wo jetzt die Frage war, wenn wir eigentlich so eine Lösung haben, müssen wir darüber überhaupt nochmal sprechen. Hans Hogerforst war jetzt gar nicht so angetan, das überhaupt nochmal zu vertiefen, wurde dann aber relativ klar gesagt, wir wollen uns das im September schon nochmal gesamtheitlich angucken. Es gab, glaube ich, auch Überlegungen, beide Ansätze parallel fahren zu lassen. Inwieweit das sinnvoll ist, ist mir noch nicht so ganz klar. Aber ich glaube, auch wenn es eine Entscheidung gab, so ganz geklärt ist das Thema auch noch nicht und abschließend entschieden. Gibt es Anmerkungen Ihrerseits? Und insbesondere ist es wirklich ein Ansatz, der die Industrie akzeptieren könnte.
Frau Schmerz muss lachen, weil ich schon den Kopf schüttel. Also ich glaube, die Wahrnehmung aus der Industrie jetzt zu den Vorschlägen, weil erstmal waren eigentlich alle überrascht, weil diese Lösung hat jetzt keiner auf dem Schirm gehabt oder diesen Lösungsansatz. Da wurde auch der Industrie praktisch erst vor dem Board-Meeting dann vorgestellt, wo die Staff-Paper schon veröffentlicht waren. Und es gab erstmal eine positive Grundstimmung, dass das IASB jetzt eigentlich, indem sie so eine Lösung vorschlagen und auch in der Analyse damit eigentlich akzeptieren, dass ein Problem da ist. Also über diese Hürde ist das IASB jetzt gegangen. Jetzt geht es nur noch darum, welche Lösung ist die geeignete. Und was uns auch versichert wurde als Industrie, dass man jetzt hier Lösungen im Rahmen des IFRS 4 prüft. Und das ist eine Lösung, die auch im Rahmen von IFRS 4 verortet wird, wobei, ich würde sagen, eher gefühlt, das ist eher schon eine Lösung, die eigentlich im Rahmen IFRS 9 liegt, aber es ist jetzt hier unter dem Label IFRS 4 Phase 1 diskutiert worden und dass aber auch die Verschiebung dann noch gleichberechtigt diskutiert werden soll. Ich habe das auch dann so wahrgenommen in der Board-Sitzung, dass das dass das hier eine Lösung ist, die wohl viel leichter akzeptabel wäre fürs ISB wie eine echte Verschiebung. Allerdings adressiert sie aus der Meinung eigentlich alle in das die Hauptpunkte, sondern nur einen von diesen Hauptpunkten, und zwar die Volatilität aufgrund der Umklassifizierung nach Fair Value P&L, glaube ich, ja, die adressiert's. Aber die anderen Argumente, die auch vorgebracht wurden als gleichgewichtig und wichtig, die werden eben eigentlich nicht aufgenommen. Also erstens die vollparallele Anwendung von zwei Standards. Ich glaube, jeder, der in der Praxis arbeitet, der kann ermessen, dass das nicht ganz einfach ist. Also ganz wirklich praktische Fragestellung, sind wir überhaupt in der Lage, beide Standards parallel in unserem Chart of Account unterzubringen, um das voll parallel zu fahren, ist völlig unklar. Es ist auf jeden Fall ein größerer Aufwand, weil ich muss letztendlich für beide Impairment-Systeme vorhalten, beide Klassifizierungssysteme vorhalten. Also es ist auf jeden Fall ein deutlich größerer Aufwand wie eine Verschiebung mit ein paar Anhangsangaben. Ja. Das ISB argumentiert natürlich, eigentlich ist es für euch egal, weil auch wenn wir eine Verschiebung machen, müsst ihr IFRS 9 Anhangsangaben extensive machen. Das ist, glaube ich, ein fairer Punkt. Aber es ist dann immer noch mal was anderes, ob man Anhangsangaben einsammelt oder ob man tatsächlich eine IFRS 9 Bilanz hat und eine IFRS 9 P&L und dann aber weiterhin IAS 39 Informationen fortführen muss, um dann diese Readjustierungen zu haben in der P&L. Letztlich war ja auch ein großes Argument, dass wir nicht mal eine zweimalige retrospektive Anwendung von einem großen Standard haben wollen, zu zwei Zeitpunkten. Das haben wir auf jeden Fall, weil wir jetzt dann IFRS 9 einführen müssten unter der Lösung, später dann IFRS 4, plus dann auch nochmal eine Neuanwendung von IFRS 9, Bilanzierungswahlrechte, Klassifizierungsoptionen nochmal neu ausübt, wenn dann Phase 2 kommt, um dann wieder aktiv und passiv Seite aufeinander abzustimmen. Also dieses Störgefühl, dass man eben zweimal kurz hintereinander größeren Eingriff hat, retrospektive Anwendung, der wird da doch überhaupt nicht aufgelöst. Neben den ganzen vielen Detailproblemen, die Sie angedeutet haben.
Ich kann mir auch vorstellen, wenn das so käme, dass manche Versicherer dann doch sagen, dann machen wir halt Full Scope IFRS 9 und verzichten auf auf diese, ist wahrscheinlich als Option ausgestaltet, Anpassungsbuchungen, die sehr aufwendig fortzuführen wären und zu ermitteln wären.
Das muss man dann tatsächlich prüfen, wie aufwendig das ist. Ist es überhaupt möglich, wenn es dann letztendlich unmöglich ist oder absurde Kosten verursachen würde, könnte durchaus sein, dass dann viele sowas ablehnen.
Also ja, das ist in der Kommunikation ja auch ein Punkt, den man transportieren muss, also ja, auch von der Seite nicht einfach.
Den Punkt würde ich vielleicht ganz gerne nochmal zu sprechen kommen. EFRAG hat, wie man so schön sagt, nochmal User Outreach gemacht und hat eine ganze Reihe von Analysten befragt. Insgesamt so 50 an der Zahl. Herr Moorig hatte das zweifelhafte Vergnügen, an einigen dieser Gespräche teilnehmen zu dürfen. Es waren so Telefoninterviews. Der IASB wurde ebenfalls eingeladen, dort zuzuhören. Und man hat also zur Kenntnis gegeben, dass einige dieser Interviews offensichtlich so ziemlich stark gelenkten Charakter hatten, bei der Art und Weise, wie die Fragen formuliert wurden. Und selbst der IASB sagte nachher, also unsere Interviews, die wir führen, die sehen aber ein bisschen anders aus. Ja, sie dauern auch ein bisschen länger und sie bestehen eigentlich nicht nur aus einer Frage. Der Punkt, der mir in dem Zusammenhang eigentlich wichtig ist, ist das Interview gewesen, was wohl mit Vertretern von S&P gelaufen ist, die gesagt haben, was für uns wichtig ist, ist, dass wir die Relation zwischen Bilanzgrößen und G&V-Größen sauber haben. Wenn wir jetzt dieser Lösung folgen, wie der IASB sie andenkt, dann hätten wir eine IFRS 9 Bilanz. Wir hätten zunächst einmal eine IFRS 9 G&V, das passt ja. Die wird dann durch eine Plug-Buchung in eine IAS 39 G&V verwandelt. Was uns dann aber fehlt, damit das Ganze wieder funktioniert, ist eigentlich die korrespondierende IAS 39 Bilanz. Und die fehlt natürlich, die ist ja nicht vorgesehen hiernach. Die könnte man theoretisch natürlich auch erstellen, denn wenn ich sage, ich habe schon die beiden Systeme parallel laufen, dann könnte ich das natürlich auch noch machen. Ja, genau, so ist es. Zwei Geschäftsberichte, so ist es. Also ich muss an der Stelle auch sagen, der IASB ist ein Stück weit naiv, wenn er das Gefühl hat, also er könnte bei einem Finanzdienstleister jetzt mal ganz locker den Parallelbetrieb hier einfordern. Also ich habe es in privaten Gespräch schon mal gesagt, ich bin damals verantwortlich gewesen für die Umstellung von IAS 39 in einer großen Bank. Damals gab es allerdings einen wesentlichen Vorteil, es gab nämlich im Grunde genommen keine Vergleichsregeln. Also es gab schlicht und einfach vor IAS 39 so gut wie gar nichts, sodass man erstmalig eine Umstellung machen muss. Und selbst das war ein Riesenakt, denn abgesehen von den reinen Bilanzierungssystemen gibt es natürlich unzählige Vor- und Nebensysteme, die alle anliefern müssen dann an die entsprechende Hauptbuchhaltung. Und wenn man jetzt sagt, ich muss die Nebensysteme im Grunde genommen allesamt anpacken, weil die Daten jetzt eben parallel in zwei Welten hineinschieben müssen, dann ist das schon mal ein Riesenakt und der ist nicht ganz unfallfrei. Wenn ich mir dann vorstelle, dass wir das ja nicht nur machen, um einen Bestandswert zu ermitteln, sondern dass wir ja Bewegungsdaten brauchen, dann stellen gerade diese Bewegungsdaten das eigentliche Problem dar. Und das Problem wird größer, je länger diese Interimphase dauert. Das heißt, ich kann diese Bewegungsdaten, die Stromgrößen praktisch für ein Jahr noch relativ gut ermitteln. Wenn ich dann aber diese Daten fortschreiben soll und das dann über längere Zeiträume mache und diese fortgeschriebenen Bewegungsdaten eben völlig anders aussehen nach der IAS 39-Welt wie in der IFRS 9-Welt, dann ist das ein absolutes Desaster. Es ist auch ein Kommunikationsdesaster innerhalb des Hauses, weil ich mir dann irgendwann ja die Frage stellen muss, also wo stehen wir denn jetzt eigentlich? Ja, wie ist denn unser Ergebnis? Ja, also welches System lege ich praktisch als führend fest? Gehe ich davon aus, dass IFRS 9 im Grunde genommen eigentlich die primäre Führungsebene liefert oder sind es die alten Daten nach IAS 39? Ich muss ja irgendwo springen. Also ich glaube, dass man das noch ein Stück weit unterschätzt. Der IASB versucht an der Stelle sein Modell momentan zu verteidigen, indem er sagt, naja, also wenn wir euch ein Deferral geben, dann ist es ja nicht so, dass wir das ohne Kosten für euch gestalten, denn sicherlich werden wir dann entsprechende Disclosures einfordern, die Nutzer ein Stück weit kompensieren sollen für ihren Informationsverlust, den sie zweifelsohne erleiden. Das ist ja auch nachvollziehbar. Nur ich glaube, Roman, da ist absolut richtig. Es ist ein Unterschied, ob ich sage, ich ermittle praktisch Punktschätzungen für bestimmte Bestandspositionen oder ich mache es im überschlägigen Verfahren für bestimmte G&V-Wirkungen, die theoretisch aufgetreten wären, oder ob ich sage, ich gehe praktisch runter bis auf Einzelvertragsebene und gucke mir an, wie die Dinger eigentlich hardcore nach zwei Systemen gebucht werden müssen. Also uns erschließt sich bei EFRAG nicht so ganz, wie das in irgendeiner Form kostengünstiger sein soll. Ja.
Ich halte es auch für, erstmal hat es Charme, aber am Schluss ist es wenig praktikabel, glaube ich. Also das, man muss dann sagen, okay, wenn irgendwann kommt für die Versicherung auch bei einer Verschiebung eine Frist 9 und dann wird es auch eine Kröte sein zu schlucken, das SPPI-Kriterium für Alternative Investments und für Beteiligung. Das sind zwei Knackpunkte, die sind jetzt da, die bleiben. Da würde man auch sagen, okay, dann schlucke ich die Kröte halt jetzt, weil zukünftig ist es auch, passt es auch nicht besser mit meiner Passivseite zusammen wahrscheinlich. Und für den ganzen Rest, da muss man sagen, entweder man schafft jetzt eine passende Klassifizierung oder versucht nochmal darauf hinzuwirken, dass man mit Erstanwendung IFRS 4 neu eine Rekategorisierung machen darf. Also das ist allemal einfacher als dieser Vorschlag hier, als Alternative zur Verschiebung, wenn die nicht durchsetzbar ist. Also so wäre, aber ich glaube, das würde ich als Verantwortlicher in so einer Versicherung, würde ich das nicht mitmachen, ehrlich gesagt.
Also ich glaube, der gerade von dir angesprochene Punkt, dass man sich unter Umständen einer Kosten-Nutzen-Überlegung, wenn das die einzige Variante sein sollte, überlegt, ob man dann nicht IFRS 9 gleich anwendet, gilt natürlich insbesondere für die Konglomerate und speziell diejenigen, die eben weit überwiegenden Bankteil haben, wo irgendwo aber noch ein substanzieller Versicherungsteil dranhängt. Da wird man mit ziemlicher Sicherheit sagen, nee, Leute, sorry, das bringt uns um. Aber du hattest das ja schon vermutet und das ist also auch zu bestätigen. Also alle diese Regelungen, die der IASB im Augenblick diskutiert, sei es seinen eigenen Vorschlag oder einen Deferral-Vorschlag, werden optional ausgestaltet, weil es durchaus auch Unternehmen gibt, die sagen, wir wollen 2018 gleich starten. Ja. Das sind natürlich insbesondere, sage ich mal, dann die Versicherer aus UK oder aus den nordischen Ländern, die heute schon weitestgehend in der Current-Welt sind, für die das halt kein riesiger Step ist, jetzt dann auch noch diese extra Meile zu gehen.
Ja, umso giftiger ist es, auf diese Option zu gehen eigentlich. Es verursacht Kosten und ich habe Erklärungsbedarfe, die schwierig sind und werde vielleicht noch in der Branche abgestempelt, weil ich irgendwie versuche, mich da aus was rauszuwinden oder so.
Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das dann so sehen würde, weil die Vermutung natürlich schon die ist, dass diese Option relativ gleichartig in bestimmten Rechtsgebieten genutzt wird. Also ich kann mir natürlich abhängig von der Situation des einzelnen Versicherers schon vorstellen, dass es da ein paar gibt, die ausscheren werden. Aber ich denke mal, jede Form der Erleichterung, die geboten wird, die wird der Tendenz nach eigentlich auch in einem bestimmten Rechtsgebiet eher angenommen. Also meine Erwartung wäre, dass in Europa zumindest mal auf dem Kontinent die weit überwiegende Zahl der Versicherer sagen würde, also wir nutzen das jetzt, ja. Also je nachdem, welche Option natürlich am Ende rauskommt, nicht? Also es ist klar, wenn ich jetzt sage, der IASB bietet mir ein Placebo, das hilft im Grunde genommen aber nicht großartig, dann klar, dann werden mehr Versicherer geneigt sein, das nicht in Anspruch zu nehmen. Ich glaube aber, dass wir dann ein ganz anderes Thema vor der Brust haben, weil sich dann nämlich die Frage des Endorsements wieder stellt. Denn dann würde der Druck vermutlich so stark werden aus der Versicherungsfront, dass man sagen würde, also sorry, das ist einfach keine opportune Lösung, die unser Grundproblem hier adressiert. Und dann würde man auf europäischer Ebene sicherlich reagieren. Also das muss man halt ganz deutlich sagen. Ich denke aber, dass der IASB tatsächlich selbst diese Kosten-Nutzen-Abwägung jetzt durchführen muss. Und er muss eigentlich so weit kommen, dass er selbst zu dem Schluss gelangt, wir haben alles probiert, ja, um sich nach außen hin auch exkulpieren zu können. Es geht hier im Grunde genommen eigentlich um eine politische Entscheidung. Die fachliche Entscheidung ist im Grunde genommen längst hinter uns. Ja, jetzt wird gesagt, die fachliche Entscheidung, die finden wir aber nicht gut und man hat jetzt mit einem politischen Argument zu kämpfen. So, der IASB hat nun zu erkennen gegeben, dass er sich darauf einlässt. Er kann jetzt A nicht mehr dabei zurück Und das Einzige, was er jetzt noch in irgendeiner Form machen muss, ist, dass er sagt, gesichtswahrend, wir nähern uns irgendwo der Lösung der Versicherungsindustrie an. Dass er da nicht sagen kann, okay, wir machen alles das, was die wollen, ist irgendwo nachvollziehbar. Also müssen sie die Alternativen prüfen. Aber die müssen nachher zu dem Prüfergebnis kommen, dass man sagt, in der Abwägung ist das weitaus aufwendiger als die Alternative, die da vorgeschlagen wird oder auch noch auf dem Tisch ist. Und deswegen optieren wir für die. Ja, man darf also nicht sagen, man hat der Versicherungsindustrie nachgegeben, sondern man hat einen Strauß an Alternativen geprüft und von allen schlechten ist das dann immer noch die am wenigsten schlechteste. Also das ist, glaube ich, das, was dabei passiert im Moment. Ich meine, das ist halt das Argument mit der Zeit ist natürlich das eigentlich wirklich problematische, denn und das ist das, was mich an der ganzen Sache halt auch wirklich ärgert. Denn wenn wir die ganzen Diskussionen vor 2 Jahren gehabt hätten, dann wären wir jetzt natürlich deutlich weiter. Dann müssten wir auch nicht großartig jetzt darüber sprechen, also welchen Versatz wir haben und wie lange wir in irgendeiner Form deferren müssen. Das Problem ist ja, dass der IASB, um seinen Due Process zu wahren, jegliche Änderung, die er durchführt, egal ob an 9 oder an IFRS 4, auf jeden Fall einmal durch den Due Process schicken muss. Das heißt, da muss ein Exposure Draft geschrieben werden, der muss öffentlich zur Diskussion gestellt werden. Ich kann mir bei so einer Sache mit so einer Tragweite nicht vorstellen, dass man das mit 15 Tagen Kommentierungsfrist belegt. Also sehr viel kürzer als 60 Tage wird man da kaum gehen können. Also ich halte eher 90 für das Wahrscheinliche, wobei EFRAG schon gesagt hat, das sehen wir eigentlich, also der Board, das sehen wir nicht so. Wir sind der Meinung, man sollte die Frist hier deutlich kurz halten, einfach weil es ein Urgent Issue ist. Aber ich glaube nicht, dass man sagen wird, das kann man in 30 Tagen abfrühstücken. Also 60 halte ich, glaube ich, für das absolute Minimum. Dann müssen die Kommentare gesichtet werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da 100% Zustimmung kommt, denn es gibt natürlich auch, sage ich mal, negative Punkte, die kann man auch nicht wegdiskutieren. Man wird dann versuchen, die User zu befragen, dann muss der IASB nochmal drüber befinden und bevor dann eine endgültige Beschlusslage existiert, schreiben wir Mitte 2016. Das ist 18 Monate vor dem Inkrafttreten von IFRS 9 und wenn man dann erst anfängt, dann hat man natürlich keine faire Chance. Also das Zeitargument, das ist zweifelsohne da. Das ist aber auch heute schon da. Und das Problem ist, dass keiner jetzt dieses Zeitproblem mehr wegdiskutieren kann. Das funktioniert halt nicht. Also selbst wenn der IASB von sich aus sagt, wir geben ein Deferral, muss er das ja trotzdem in irgendeiner Form der Öffentlichkeit zur Diskussion stellen. Und wenn er da massiv Pushback bekommt, dann haben wir alle ein Problem.
Gibt es noch weitere Anmerkungen? Weil von den Entwicklungen wäre das jetzt erstmal dann alles.
Das sieht nicht so aus. Vielen Dank, Frau Schmerse. Dann schließe ich hiermit den öffentlichen Teil der 40. Sitzung. Und wir machen eine ganz kurze Pause und gehen dann zum geschlossenen Sitzungsteil über.